Die nachfolgende Sendung wird Ihnen nicht präsentiert von einem Sponsor, sondern von uns, oder?
Ich finde uns als Sponsoren genial.
Zwei Herren mit Hund. Eine Orientierungshilfe für Medienmacher mit Kai Blasberg und Thomas Koch.
Ah, nee, das ist das andere. Dann kommt das. Okay. Ich komme auch nicht mehr durch. Ich habe hier 25 Podcasts am Tag. Ich komme ganz durcheinander. Und jetzt hat mich nämlich Media, diese mit Media. Doppel-E, die machen jetzt ein Print-Ding.
Ja.
Und haben mich jetzt angefragt als, wie heißt das? Schreiber.
Als Schreiberling?
Als Kolumnist. Kolumnist.
Echt? Ja. Das ist ja klasse.
Ja, ja.
Dann kommen wir auch dort zusammen, weil ich bin ja seit Januar Kolumnist bei denen.
Diste.
Wir kommen überall zusammen. Die,
ja.
Die Leute können ohne uns, und deshalb sind wir gute Sponsoren, können ohne uns nicht mehr sein.
The Bad Ugly Brothers.
Boah, ey.
Jo. Wir sind schon wieder drauf. Wir sind schon wieder drauf. Also wir wollen, nimmst du auf?
Ja,
okay, das lassen wir aber alles stehen, ist egal. Ist nämlich so schön, das ist so schön authentisch, weißt du?
Ja.
So echt und so vergnügt. Und dann hören die auch, die Hörer, dass wir uns auch im normalen Gespräch so benehmen wie im aufgenommenen Gespräch. Wir kennen gar keine Trennung mehr zwischen live und S-Live und live on tape. Ich habe eine sehr schöne Nachricht gelesen. Aber du zuerst, ne? Du hattest was mit Joko Winterscheid.
Ja. Joko Winterscheid hat bei GQ einen neuen Titel bekommen. GQ, das ist dieses Männermagazin. Es gibt tatsächlich noch Männermagazine. Ne?
In Papier?
Ja, auch in Papier, ja.
Also zum Anfassen und Aufschlagen.
Ja, man könnte auch sagen zum Wichsen, aber ja.
Nein. Hast du Wichsen gesagt?
Nein.
So, ja gut, wir haben überwiegend männliche Zuhörer, haben wir festgestellt. Also würde ich aus der Hörerpost so sagen. Was war denn mit diesem Joko Winterscheid? Hat er nicht gerade sein zum Durchblättern-Heft selber aufgegeben?
Wollen wir nicht Frauen auffordern, uns häufiger zu schreiben? Bei der Gelegenheit?
Soll uns mal häufiger hören, lieber.
Okay, gut. Ja, also, Joko Winterscheid, ein Mann.
Ja.
Bei GQ. Ist so.
Der hat ein Heft gehabt. Der hat ja ein eigenes Heft gehabt, ne?
Ja, wie hieß denn das?
JVD.
JVD, ganz genau. Diese Personality-Hefte, ja. Das funktioniert halt nur bei Barbara Schöneberger.
Ja. Die ist Horizontfrau des Jahres geworden.
Fand ich eine witzige Entscheidung, weil sie ist ja inzwischen eine Medienfrau. Ja, sie macht Radio, sie macht Podcasts, sie macht natürlich ihr Printmagazin. Sie ist ein Medium.
Gestern war der Entdecker von Barbara Schöneberger hier und wir haben festgestellt, ich bin der Entdecker von Barbara Schöneberger.
Nein, echt?
Ja.
Da kannst du dir aber...
Bei mir das erste Mal Fernsehen gemacht.
Das ist aber schön. Joko Winterscheid.
Ja.
Ist zum Chief Curiosity Officer ernannt werden, zum CCO. Normalerweise ist der CCO ja der Chief Creative Officer, aber er ist jetzt der Chief, wie übersetzen wir Curiosity, Neugierigkeitsoffizier. Der indianische
Chief, was? Ne?
Was? Der indianische Nachhaltigkeit, nein, Curiosity Officer.
Also Joko Winterscheid ist doch TV-Moderator, sagen wir im weitesten Sinne, oder?
Der ist TV, ja.
Klar. Und das scheint ja zeitlich nicht so auslastend zu sein. Ich höre sie schon. Du hast ja wohl auch genug Zeit, wenn du so viele... Aber ich mache das ja in meiner Mittagspause immer.
Ne? Natürlich.
Was ist denn, ist es aber ein Marketing-Gag, oder? Dass Joko Winterscheid der Chief Curiosity Manager ist.
Es ist,
oder?
Es ist, ich meine, der ist ja ein Scherzbold. Ne? Sie nehmen einfach auf die Schippe, dass es in Unternehmen die allerschrägsten Jobbezeichnungen inzwischen gibt. Jeder darf sich was ausdenken.
Ach so.
Das finde ich irgendwie schon ein bisschen lustig.
Was steht denn bei dir auf der Visitenkarte?
Nichts.
Gar nicht.
Nein, gar nicht. Da steht noch nicht mal mein Name. Weil mein Name ist ja fast immer mit der Firma verbunden, die ich gerade gründe. Und dann unterschreibe ich die Visitenkarte halt. Und da das einigermaßen leserlich ist, wissen die Leute, das ist die Visitenkarte von dem Koch. Außerdem ist da ein Schnurrbart drauf, insofern ist es unverwechselbar.
Ah ja, aber du hast ja jetzt Konkurrenz mit dieser Pizzafirma, die hat auch einen Schnurrbart, genau deinen.
Ja, ich werde geklaut, wo es nur geht.
Das schon, ist, oder?
Man kann einen Schnurrbart halt nicht schützen, markentechnisch.
Ich habe auf meiner Visitenkarte CMO.
Chief?
Nein, stimmt. Gar nicht. Was habe ich stehen? MON, so, das ist neu. Master of None, habe ich mich genannt. Denn weil mein damaliger Gesellschafter hat mich auf irgendeiner Veranstaltung Meister des Nichts genannt. Und das fand ich so. None ist ja so im Amerikanischen noch so ein bisschen eher so in übertragenen Sinne, habe ich das verstanden, da kann alles ein bisschen und nichts richtig. Und das bin ich, MON, Master of None. Und das fand ich aber wahnsinnig anmaßend, dass der mich Meister des Nichts nannte. Aber er meinte es bewundernd.
Das will ich schwer hoffen.
Ja, ja. Für ihn, ne? Sonst wäre er bedroht durch dich. Dein Freund Kai beleidigt worden.
Um Gottes Willen.
Menno. So, jetzt sind wir nochmal bei GGQ. Da können wir unsere E-Mail-Adresse mal ins Spiel bringen. Nämlich ein kleines Gewinnspiel veranstalten wir. Schreiben Sie uns, was GQ heißt. Das wissen die Leute nämlich nicht. Was heißt GQ? Männermagazin, bei dem Joko Winterscheid Chief Executive irgendwas geworden ist.
Curiosity.
Gut.
Curiosity killed the cat.
Heute ist der letzte Tag des Februars heute oder der vorletzte?
Der vorletzte.
Haben wir Schaltjahr? Wir haben Schaltjahr alle 4 Jahre. Erklär unseren Hörern nochmal das Schaltjahr.
Das ist für der Feder. Mehr so astronomisch hättest du es jetzt gerne. Das ist, wenn der Februar noch länger ist als der Januar. Es gab einen schönen Aufruf bei Twitter. Man möge doch sagen, was man an dem 29. Februar eigentlich vorhat, weil der Tag ist ja geschenkt. Mhm. Keiner muss irgendwas tun. Keiner muss arbeiten. Die Bahn fährt auch wieder nicht. Der Tag ist frei, der ist geschenkt.
Es ist ja ein Samstag, der wäre ja sowieso frei gewesen.
Ja, das ist doof, ne?
Also, ich werde Weißwurst essen mit meiner Frau.
Mhm. Im Norden oder im Süden?
Ja, im Norden. Essen wir da Weißwurst? Nee, im Norden essen wir keine Weißwurst. Scheiße, das müssen wir da auch einführen. Haben die aber gar nicht zu kaufen, sondern nur so in Dosen. Das ist ein echter Nachteil. Also wir haben die Tradition, seit einer Dekade essen wir samstags morgens Weißwurst mit Brezen, aber trinken kein Bier dazu, sondern Tee oder Kaffee.
Aber nicht nur am 29. Januar.
Nee, immer samstags. Immer samstags. Dann werde ich, ich werde chillen. Bin ja bei meinen lieben Hündelchen, wir haben ja jetzt 2. Ja. Haben wir eigentlich schon erzählt, dass wir jetzt... Habe ich das schon erzählt in diesem Podcast? Ich weiß es gar nicht mehr. Wir machen so viel. Wir haben jetzt Frode. Frode ist der Sohn von Tante Else. Ist tatsächlich so. Der leibliche Sohn von Tante Else wird jetzt 7 im April und ist ein ganz fröhlicher, ganz aufgeweckter, ganz im Gegensatz zu Tante Else, eher so ein bisschen lätscher daherkommt. Und das ist ganz schön, weil die sitzen zusammen im Körbchen und es ist süß.
Lätschert musst du, glaube ich, den Leuten erklären.
Ja, es lätschert. Lätschert ist so, wenn so einer so eine schlaffe Körperhaltung hat und so vor sich hin schlufft und auch ansonsten nicht so richtig die Sätze nicht zu Ende. Kann aber auch ganz, ganz schlecht schmeckendes Essen oder beziehungsweise nach gar nichts schmeckendes Essen ist auch lätschert.
Lätschert ist ein Begriff, den können nur Bayern erfinden.
Ja, ich bin aber Rheinländer.
Eben.
Ja, so. Fangen wir mal an. Wir haben ja hier einen Podcast zu füllen. Ich habe was sehr Schönes gelesen, nämlich nachdem das Kinojahr zu Tode gesprochen wurde in den letzten Jahren, haben sie jetzt festgestellt, dass wenn sie gute Filme haben im Kino, dass dann auch mehr Zuschauer kommen. Fand ich total überragend. Habe ich ein Interview gelesen mit einem Manager und der ist tatsächlich drauf gekommen. Da habe ich mir gedacht, ach, vielleicht merken die sich das ja, dann haben sie ja gar keine Krise mehr. Ja, einfach mal ein paar gute Filme im Kino. So.
Der Grund für den Zuschaueranstieg, der ja zweistellig war, liegt natürlich an den Besucherzahlen und liegt daran, dass es im Jahr davor, also 2018, weniger Besucher gab. Und das lag daran.
Historischer Tiefstand. Ja, 2018 historischer Tiefstand und eine zweistellige Erholung in 2019. Und die ersten, also die Top Ten, wurden fünfmal belegt von Disney-Filmen. Mhm. Nie war die Dominanz von Disney, die ja in diesen Tagen auch ihren Channel starten werden, so groß wie im letzten Jahr.
Disney hat 3 Monate nach der Einführung des Streamingdienstes in den USA über 30 Millionen Abonnenten einen fulminanten Start hingelegt. Da erweist es sich als richtig, dass die alle Filme immer zurückgehalten haben. Du konntest ja früher auch niemals bestimmte Disney-Filme als DVD kaufen. Die haben immer die Rechte zurückgehalten.
Die haben aber als TV-Veranstalter in Deutschland, in diesem speziellen Land, fast nie Erfolg gehabt. Das weißt du ja noch als Mediaplaner. Die konntest du eigentlich, das waren immer Zwergensender.
Komisch, ne?
Ja.
Weil sie aber auch dort nicht alles ausgespielt haben, was sie besitzen. Die haben immer zurückgehalten. Als hätten die schon vor 40 Jahren gewusst, dass es irgendwann mal einen Streaming-Kanal gibt. Over the top, wie wir sagen. Mhm. Und da ihr ganzes Material reinfüllen, um die Weltherrschaft zu erlangen.
Sie werden dann zeigen, was sie alles haben. Genau. Denn Disney ist eben nicht nur Bambi und Mickey Mouse. Das ist das Problem. Wir verbinden da immer sehr viel, wenn man es so hört, mit Zeichentrick und unsere Kindheitstage. Aber in Wirklichkeit haben die eigentlich alles. Ne? Zeigen einfach alles. Alles ist von Disney. Vielleicht kauft Disney die Welt. Kauft Disney vielleicht Amazon?
Ich würde mir wünschen, dass Disney Looney Tunes kauft, damit ich den Roadrunner häufiger sehen kann. Den liebe ich nämlich heißen die nicht.
Mhm. Kenne ich nicht.
Den Roadrunner, Miep Miep.
Ach so.
Doch, ja.
Sein. Lieber Gott, dafür bin ich zu jung. was wollte ich sagen? Also 5-mal Disney. Weißt du, was der erfolgreichste Film im letzten Jahr war?
Das mit der Eisprinzessin?
Nee, die Eiskönigin hieß der Film.
Ja, gut.
Auch von Disney. Also der gehen wir es mal durch. Der 5. erfolgreichste Film war ein deutscher Film. Den haben wir schon mehrfach hier besprochen. Der 5. erfolgreichste mit im Moment 4,5 Millionen, aber der wird noch auf 5,5 kommen. Das ist von der Konstantin, Das perfekte Geheimnis. Und dann die ersten 4 sind alle von Disney. Mhm. Star Wars.
Ah ja, klar.
Mhm. Die Eiskönigin. Der König der Löwen und Avengers Endgame ist der erfolgreichste Film in Deutschland.
Ja, dieses Marvel-Action, ne? Das kommt bei den Leuten gut an. Also bei dem jungen Gemüse. Hm. Ich fand das so schön, als wir im Joker waren, in dem Kinofilm, saßen 2 Jungs hinter uns, die erwarteten jetzt ein Marvel-Spektakel mit viel Blut und Action und waren überhaupt nicht darauf vorbereitet, dass jetzt eine Charakterstudie mit Joaquin Phoenix kommt. Ein brillanter Film.
Sind die denn zu Ende geblieben?
Nein, die sind vorzeitig gegangen.
Ja, weil es ist nicht mehr so viel vorhanden. Du kannst nichts mehr abrufen. Nee. Dann habe ich noch eine Zahl. Im letzten Jahr haben die Streaming-Anbieter mehr Geld ausgegeben als die klassischen TV-Anbieter in Werbemaßnahmen, in klassischen Medien. Zum ersten Mal. Also da ist auch sowas wie Sky dabei. Die gehören zu klassischen TV-Anbietern. Und Netflix und Amazon als Plattformanbieter haben mehr Geld ausgegeben. Um 40% ihre klassischen Werbeausgaben gesteigert. Es lebt offensichtlich die klassische Werbung.
Was da im Fernsehen lebt, ist sehr eindeutig. Ja, das sind Streamingdienste. Es sind die Vergleichsportale. Wir lieben sie. Ne? Check24 und Verizon und wie heißt der Flüsterer? Verivox, genau.
Was war ich noch nie in meinem Leben drauf? Was machen die? Erklär doch unseren Hörern mal, was Vergleichsportale sind.
Da bin ich der beste Erklärer der Welt, weil ich nutze keine dieser Portale, weil mir ist schon klar, dass die nicht objektiv sind. Das ist ja auch verschiedentlich schon nachgewiesen worden von Stiftung Warentest und so. Die schieben das nach vorne, wo das Vergleichsportal am meisten Geld bekommt.
Das sind Vermittler, ne?
Ah, oh, furchtbar.
Und Vermittler bekommen Vermittlungsprovisionen.
Booking.com bei den Hotels. Kennt man ja, genau, ja. Ich benutze auch Booking.com nicht. Ich buche bei den Hotels selbst. Und ich bin dabei selten teurer gewesen als bei Booking. Das macht einfach keinen Sinn. Die saugen den Markt aus, ja?
Das ja, aber sie sind so schön einfach und so schön bequem und da kann man vergleichen und da kann man sich von den Kommentaren, die fälschlicherweise drinstehen, betrügen lassen und irgendwie, ich weiß, die Spezies Mensch wird gerne verarscht.
Ja, ja, ja.
Also ich bin selber Hotelier, ja. Wir vermieten Ferienhäuser weltweit und meine Frau schwört auf Bookings. Glaube ich.
Ja, natürlich. Also, ist das bequem?
Dieses Airbnb machen wir nicht. Das ist zu kompliziert, habe ich gehört. Ich kümmere mich um nichts. So, also Vergleichsportale sind mit Vorsicht zu genießen, willst du sagen?
Ja, natürlich. Die verarschen uns nach Strich und Faden.
Aber sagen wir nochmal, was machen die denn jetzt dann? Was vergleichen die?
Ja, Booking.com vergleicht Hotels.
Genau. Ja? Okay, gut, das kann ja hilfreich sein. Also ich fliege nach St. Petersburg, weil ich nicht tue, weil ich am Zug dahin fahren würde und kenne mich da nun naturgemäß nicht aus und sage, ich möchte gern 100 Euro ausgeben und mindestens 3 Sterne. So, wie soll ich das denn alleine finden? Ohne die geht's doch gar nicht.
Das ist das Lustige an unserer Welt. Früher ging man ins Reisebüro, sagte, ich möchte nach St. Petersburg, können Sie mir ein Hotel empfehlen? Und dann sagte die kundige Dame, die schon die ganze Welt bereist hat, in St. Petersburg empfehle ich Ihnen das St. Petersburg Hotel. Ne? Ein Grand Hotel, alter Schule, kriege ich auch günstig für Sie. Ne? So. Und dann hat man das gebucht. Man hat vertraut auf Erfahrung. So. Die Reisebüros, die haben jetzt die Arschkarte, weil ja ich im Internet alles vergleichen kann und alles finden kann. Und dann gehe ich dann auf TripAdvisor oder Booking.com oder wie sie alle heißen mögen, diese ganzen Vermittlungsportale. Und die ranken mir dann die 10 besten Hotels in St. Petersburg. Hast du schon mal so ein Ranking dir angeguckt? Du staunst darüber, was die da für Hotels untermischen. Was heißt die Besten? Die suchen das ja aus, ja. Was heißt Best? Die mit den meisten Sternen? Nein. Ne? Die günstigsten? Nein.
Mit den besten Bewertungen von den Usern.
Das kann man ja eingeben. Das gibt es als Filterkriterium, ganz genau. Da ich weiß, dass bei Amazon zum Beispiel bis zu 80% der Bewertungen gefaked sind oder Scherz-Eintragungen sind. Und ich nehme an, das ist bei den Hotelplattformen genauso. Ist das völlig wertlos. Völlig wertlos, was da steht. Aber die Leute, die mögen das, wenn man ihnen sagt, hier hast du die Besten. Die Leute sind so doof.
Ja, okay. Ja, ich gucke gerade meinem Duda ins Gesicht, das ist ja unser Tonmann. Der Duda ist. Guckt jetzt so und denkt nach, was er da alles für eine Scheiße in der letzten Zeit gemacht hat, wie der verarscht wurde von amerikanischen Konzernen. Ich habe heute Morgen gelesen im Spiegel online, heißt aber nicht mehr so. Heißt jetzt Spiegel.
Ja, heißt
nicht mehr Spiegel Online. So, aber wenn du drauf gehst auf die App, also wenn ich auch drauf gehe, ich habe schon mehrfach hochgeladen, die App kommt immer noch als erstes Spiegel Online. Als würden sie selber nicht glauben, dass sie nur noch Spiegel sind. Und da habe ich gelesen, Facebook hat es geschafft zu identifizieren, eine Rüpelfamilie, die also regelmäßig Menschen beleidigt hat, strafrechtlich relevant. Mhm. Und denen wollten sie jetzt auf den Leim gehen und hinterhergehen. Und die hinterlegten Daten haben sie überprüft und festgestellt, nicht existent. Es waren Fakes, also Bots.
Ja, ja,
die hatten
ja.
Adressen angegeben und Namen. Und unter diesen Klarnamen und Adressen haben sie Leute beschimpft.
Ja.
Und bis hin zur Morddrohung. Und dann sollten sie bei Gericht geladen werden und waren ein Bot. Und Bots können vor Gericht nichts sagen.
Oh mein Gott.
Das ist ganz großer Stil, Leute. Ganz großer Stil. In den Medien sind wir uns verirrt. Also macht's wie die alten Männer, denen ihr gerade zuhört. Geht noch in Geschäfte. Orientiert euch an dem, was euch gefällt. nicht, was ihr unbedingt haben müsst. Wir müssen nämlich nichts haben, wir haben schon alles.
Für das, dein Facebook-Beispiel habe ich noch was anderes. Google, ne, die andere Datensammelmaschine, die haben doch beim Super Bowl einen ganz rührenden Spot gezeigt, der heißt How Not to Forget, also wie gelingt es mir nicht zu vergessen. Und da schaltet sich also ein älterer Herr bei Google rein und bittet Google doch bestimmte Fotos auf hochzuladen, um sich zu erinnern, ja, an schöne Ausflüge mit seiner Frau und sowas und Filmchen. Und lädt die Menschen also dazu ein, allen Ernstes, ihr gesamtes Foto- und Filmmaterial bei Google hochzuladen.
Ja, genau. Ja.
Damit ich die nicht vergesse, ja. Ich weiß nicht, früher hatten wir Kartons, ne? Da waren Fotos drin oder Fotobücher. Alben hießen die. Nein, heute muss ich die bei Google hochladen. Und was macht Google damit? Gesichtserkennung. Google weiß alles über mich, ja.
Militärmaschine. Ja, Überwachung.
Ja, natürlich. Ja. Software. Das heißt also, alles, was ich besitze und habe, lade ich bei Google hoch. Google weiß alles über mich, verkauft die Daten an irgendjemanden. Ich habe nichts davon, außer dass ich künftig von Werbung verfolgt werde. Perfid, absolut perfid.
Kann man aber ändern, indem man Google nicht benutzt. Punkt, ganz einfach. Ich bin bei DuckDuckGo. Habe ich das schon erzählt? Ja, man kann also andere Suchmaschinen benutzen, die sind vielleicht nicht ganz so super. Ich nehme auch keinen Google Dings Pathfinder, wie heißt das?
Maps.
Maps. Bin bei Apple, die offensichtlich irgendwas anders machen, denn auch von denen ich stelle in meiner Mediennutzung nicht fest, dass mich jemand verfolgt. Bis auf Hughes, aber das ist ein anderes Thema. Das weiß ich selbst.
Das ist tatsächlich ein Unterschied. Ich benutze auch als Suchmaschine Bing. Und habe noch keine Schwächen entdeckt. Das funktioniert perfekt. Und ich lade halt nicht, mein Google weiß alles, was ich suche, ja. Das ist hochnotpeinlich für manche Menschen.
Aber die. Nee, weißt du, was wirklich ganz, ganz peinlich ist, das kann ich gar nicht so erzählen, weil meine Frau dann ausflippt. Auf jeden Fall, sie hat mir nachgewiesen, wo ich am 13.12.2006 im Hotel war.
Ja.
So. So lange behält das im Gedächtnis. Das war bei Bookings übrigens.
Ja, das Internet vergisst.
Du hast alles in deinem Leben vergessen, während die immer noch alles wissen.
Die wissen mehr über dich als du. Darin besteht eine gewisse Gefahr, wenn das an einer Stelle zentral gesammelt wird. Ne?
Wenn wir so weitermachen wie in Thüringen, dann haben wir irgendwann mal Leute, die es nicht so gut mit uns meinen und die haben dann Zugang zu diesen Daten. Ich würde das alles, ich komme in den Knast. Aber ich finde das
aber Google weiß wenigstens, warum du in den Knast kommst.
Genau, ich nicht.
Du nicht.
Genau. Ein Automat wird mich verurteilen.
Ja, natürlich, geht ganz einfach.
Ja.
In New York gibt es das schon, Strafverfahren, die von künstlicher Intelligenz geleitet werden. Haben sie natürlich wieder eingestellt, weil die Maschine macht Fehler.
Ehrlich?
Ja, wow. Die Maschine verurteilt zum Beispiel Menschen mit schwarzer Hautfarbe deutlich häufiger als weiße. Das ist, weil die arbeiten mit Vergangenheitsdaten. Wenn es nicht so traurig wäre, wäre es komisch.
Ich bin gefragt worden von einem Azubi einer anderen Firma, der unseren Podcast hört, ein junger Mann, welche Tipps ich für ihn hätte, um Medienmacher zu werden, denn so heißt ja unser Podcast. Auch wenn man ihnen zuhört, kann man den Eindruck nicht gewinnen, aber so heißt er nun mal halt, das ist unser Versprechen. Und ich bin direkt darauf angesprochen worden, wie wird man Medienmacher? So, und jetzt stehen wir in der Bredouille und haben keine Antworten. Oder?
Ja, definiere mal Medienmacher.
Was machst du für einen Tipp für Leute?
Du machst einen Fernsehsender, also bist du Medienmacher.
Mhm.
Ja. Ich bin kein Medienmacher, ich bin Mediaplaner. Das heißt, ich plane Werbung in den Medien.
Also bist du auch kein Medienplaner, sondern ein, sage ich es mal aus meiner Sicht.
Kreuzchenplaner hießen wir früher.
ein Medienmacher, Ich bin Klassiker des Medienmachers. Ja, ich erfinde Konfiguration. Ja, ich erfinde das, was wir tun. Hm? Und dann, das ist der eine Bereich. Also zur Erfindung gehört eben auch der gesamte Bereich des Plans und des Einkaufens, zu entscheiden, welche Filme halten wir für würdig und wie kommunizieren wir das Ganze. Mhm. Also der gesamte Bereich der Kommunikation ist der zweite wichtige Bereich der Tätigkeit des Medienmachers. Kommunikation heißt alles. Von was fahre ich für ein Auto bis wie ist mein Haus angestrichen. Aha. Wie sind die Claims und wie sind die Mitarbeiter? Habe ich eigentlich Mitarbeiter, die zu meinem Credo passen? Oder wie suche ich die? Welches Wording benutze ich im Beantworten von Zuschauerpost? Duze ich die auf der Website? Wie konfiguriere ich Stellenanzeigen? Wie spreche ich Leute an? Das kann man ja mit der Art und Weise, wie man vorgeht, kann man ja mehr oder weniger auch festlegen, wie man wahrgenommen wird. So ist also ein unglaublich komplexer Bereich. Und nichts macht so viel Spaß, wie Medien zu machen.
Wie hast du denn die Frage beantwortet? Wie wird man denn?
So wie ich es gerade. Ich wollte dir die Frage auch weitergeben, du hast sie mir einfach zurückgegeben. Das geht auch nicht.
Das geht natürlich gar nicht. Wir sind ja übrigens auch Medienmacher in dem Augenblick, wo wir einen Podcast machen.
Und siehst du, deswegen frage ich dich.
Und wenn du einen Vortrag hältst oder ich eine Kolumne schreibe, dann machen wir Medien. Wir machen was mit Medien. Mhm. Das war ja irgendwie vor 10 Jahren so der große Trend. Man geht in die Medienbranche, um was mit Medien zu machen. Gibt es auch eine schöne Sendung hier bei uns auf dem Lokalsender bei RTL Düsseldorf, was mit Medien, einmal in der Woche. Oder erzählen die ja über Medien. Wie macht man das? Ist es eigentlich egal, in welchen Bereich man einsteigt, ne? Ob man in die Technik einsteigt, in die Agenturwelt, in die Medienwelt, in der du bist. Entscheidend ist ja, welchen Charakter ich damit bringe und wie sehr ich an bestimmte Dinge glaube und eine Meinung habe und die auch Kontur und Ecken und Kanten habe. Das heißt, ich werde erfolgreich in der Medienbranche, genauso wie wenn ich Journalist wäre oder Zahnarzt oder ich muss mich irgendwie unterscheiden, ne?
Das klingt so nach Talent.
Wenn wir immer wüssten, was wir für Talente haben, oder wenn unsere Eltern die Talente rechtzeitig entdeckt hätten und gefördert hätten, wer weiß, was wir heute machen würden. Meine Mutter
war. Ich kann genau das sagen. Ich habe das gemacht, was ich als einziges kann.
Ich bin, der Guido Modenbach hat in unserem Podcast ja auch erzählt, dass er Quereinsteiger war. In die Werbewelt ist kaum jemand gegangen, weil er in die Werbung wollte.
Ich schon.
Irgendwie Quereinsteiger, die meisten.
Mein Vater war schon in der Werbung.
Echt?
Ich glaube, ich wollte, man muss sich um die Frage nochmal zu beantworten für junge Leute, man muss in sich reinhorchen. Und das Leichte ist, wenn man sagt, was kann ich denn am besten? Denn dann hast du nie ein Problem in deinem Leben. Ich habe gerade auch gestern noch ein Gespräch mit einer Kollegin geführt, die sagte ja, die allermeisten Menschen arbeiten nicht gerne.
Was für eine Aussage.
Das war jetzt keine. Ich habe so, weil ich wieder mal den Blues hatte wegen meiner Mitarbeiter, habe ich gesagt, wieso sind die so uninspiriert? Warum kommt da so wenig? Und dann sind wir aber sehr, sehr über den Tellerrand hinausgeschaut. Die meisten Menschen arbeiten nicht gerne. Und da bin ich komplett fassungslos. Erstens würde ich mal behaupten, dass das mit der Arbeit gar nicht so stimmt. Es ist nämlich gar nicht Arbeit. Und zweitens frage ich mich wirklich, wie man im Grunde 10 Stunden seines täglichen Lebens mit etwas verbringen kann, was man nicht mag.
Das hängt vielleicht ein bisschen davon ab, was man als Kind bei seinen Eltern erlebt hat. Weißt du, was mein Vater für einen Job hatte? Der arbeitete in Montreal bei der Lufthansa. Und seine Aufgabe war es, für Weltreisende, die zur Lufthansa kamen und sagten, ich möchte gerne eine Weltreise machen, die Flüge zusammenzustellen und die Orte, also den Weg, die Destinationen und die Hotels zu buchen. Das heißt, der saß mit seinen Kunden face-to-face zusammen und man ging also die Wünsche durch. Und dann stellte er diese Weltreise zusammen. Und als ich das begriff, so mit, weiß ich nicht, 12, 13, und er mich auch zum ersten Mal mit ins Büro nahm, ich war, mein Gott, was für ein genialer Job, was für ein wunderschöner Job dieser Mann hat. Ich möchte auch arbeiten.
Ja. Das, also ist erstaunlich, was es früher für Berufe gab, weil überleg dir mal, also das ist ja heute Personal Assist by a Billionaire.
Ja.
Und sowas bietet eine Luftlinie an in Montreal.
Ja. Der stellte zum Beispiel
die, extrem luxuriös.
Der stellte zum Beispiel die Reisen zusammen für Lady Roberts. Die habe ich mal besucht auf den Bahamas. Sie war die Ehefrau des Gouverneurs von den Bahamas. Und sie hatte vier Söhne, die in der ganzen Welt verteilt waren. Einer lebte in England, einer in Staaten, einer in Australien. Und sie besuchte die einmal im Jahr und ließ sich dann von meinem Vater diese Reise zusammenstellen, mit immer Orten dazwischen, die sie noch nicht besucht hatte. Und die machte das jedes Jahr. Also man kannte sich, ne? Mein Vater kannte Lady Roberts und irgendwann fragte er dann, ob ich als ihr Sohn sie mal besuchen könnte. Da hat sie gesagt, das my pleasure, honey, ne, oder darling. Und dann habe ich 2 Wochen bei Lady Roberts auf den Bahamas verbracht, weil mein Vater diesen Job hatte. Ich fand das den Job so wirklich genial. Mrs. Robinson.
Bitte? Du warst der kleine Lustknabe von der Gouvernante. Auf den Bahamas,
das war, mein
lieber Herr Gesangsverein.
Jeden Abend war irgendeine Cocktailparty, auf die sie mich mitnahm.
Ja.
Und ich wurde.
Hast du da schon diesen Schnäuzer von
heute? Nein. Da war ich vielleicht 18 oder 19. Und da wurde ich in die Society von den Bahamas eingeführt. Das war schon irgendwie lustig.
Wollen Sie Jugendbilder von Thomas Koch? Dann schreiben Sie podcast@tele5.
Oder fragen Sie Google. Google weiß alles.
Wir springen. Das Thema ist, wie werde ich Medienmacher? Also frag mal nach deinem Talent in dir selbst, lieber junger Mensch. Mhm. Dann glaube ich, egal ob man jetzt im weitesten Sinne des, oder sagen wir es mal umgekehrt, was ich bei vielen, vielen jungen Leuten vermisse, ist Sendungsbewusstsein. Also habe ich wirklich den Drang, dass andere das mitbekommen, was ich zu sagen habe. Erstens, das muss nicht nur moderativ sein, sondern es kann auch ein Text sein. Also will ich dieses klassische Vertriebsgehen, will ich, dass andere das wollen? Das ist eine super Voraussetzung dafür, erfolgreich in den Medien zu arbeiten. Wenn man nicht gerne vor die Tür geht, wenn man nicht gerne mit Leuten spricht, wenn man lieber für sich ist, dann hat man kein Talent für Medien und dann muss man das auch nicht tun. Und man muss auch bitte nicht arbeiten, nur um ein bisschen Geld zu verdienen. Das ist zu wenig, weil das Leben ist zu lang. Ich weiß, dass ich leichte Reden habe, weil ich eben beschenkt war mit diesem, was auch immer das war. Aber man darf sich nicht so einfach machen mit sich selber und sagen, ja, man kann ja nichts ändern.
Ich hab einen.
Das übrigens ist Lädschott.
Ich habe einen super Tipp für junge Leute. Ich habe ja in meinem Leben hunderte von Menschen eingestellt. Das heißt also, wir sind Bewerbungsschreiben durchgegangen, wenn wir eine Stelle neu besetzen mussten und haben die Leute kommen lassen und ich habe in den Bewerbungsschreiben, die ja alle gleich aussehen und alle einigermaßen identisch sind, nämlich Schule ordentlich besucht, irgendeine Ausbildung gemacht, bla bla bla, unterscheiden sich, habe ich nach Eckpunkten gesucht. Gibt es irgendwas in diesem Bewerbungsschreiben, das hervorsticht? Ist das ein außergewöhnliches Hobby? Ist das eine Beschreibung der eigenen Person, die mir irgendwie auffällt? Was ist besonders an dieser Person? Wenn ich das entdeckt habe, dann habe ich diese Person eingeladen und habe mich einen Dreck geschert um irgendwelche Referenzschreiben. Mich hat nie interessiert, was irgendein Vorgesetzter davor über diesen Menschen geschrieben hat, weil auch diese Schreiben sind völlig identisch. Ne? sondern habe diese Person auf mich wirken lassen und habe mich immer gefragt, warum bewirbt sich diese Person ausgerechnet in eine Agentur und wie wird die Agentur aussehen, wenn diese Person bei uns ist? Wie wird sich die Person einfügen? Was wird sie verändern? Was wird sie für Impulse reinbringen? Und das, also jetzt nicht nur bei Führungsjobs, sondern ganz einfache Jobs in der Agentur. Und bin damit immer gut gefahren. Das heißt, auch hier wieder sich unterscheiden, sich bemerkbar machen. Ja, Introvertierte kommen in der Medien- und Agenturbranche natürlich nicht weit, das ist klar.
Ich lese immer die ersten beiden Sätze des Anschreibens und dann weiß ich Bescheid. Mhm.
Die Begründung, ne?
Früher habe ich mir nur Bilder angeschaut. Mhm. Genau, früher habe ich nur Bilder angeschaut, weil ich dachte, wenn er sich so fotografieren lässt, von dem ist nichts zu erwarten. Ganz früher hat man ja immer so in den Fotostudios nach oben links in den Raum geguckt. Ja, so eine ganze amerikanische Bücher, Bachelor Party-Bücher sind voll damit. Ja, ist aber heute auch nicht mehr so, weil sich ja überhaupt kaum noch jemand bewirbt. Ist ja kaum jemand da, weil du redest jetzt aus einer Zeit, wo die Boomer eingestellt wurden. Mhm. Und das ist ja, du kriegst ja kaum noch welche. Du musst ja echt auch, Gott sei Dank braucht man aber auch nicht mehr so viele. Weil die Arbeit ist, gerade weil du es eben mit den Reisebüros da erzählt hast, diese Arbeitsplätze sind jetzt in so eine Datentypistenwelt rübergegangen. Die Reisebürofrau, die das für dich da macht, die ist halt als Arbeitsplatz gar nicht mehr da, sondern die sind jetzt in Massen in so Bürotürme gezogen. Die sieht man dann immer, wenn sie rauchen vor den nach unten fahren müssen. Das kennen wir ja als gar nicht mehr so in so kleinen Firmen arbeiten, aber in so großen müssen die ja hordenartig runterfahren und dann sich vor die Tür stellen. Das ist alles so würdelos. Und die arbeiten eben da und müssen dann massenhaft dann auch wieder online die Reisepakete besorgen, die Konditionierungen machen und so. Das sind so, früher sind die unter Tage gefahren und heute sind die so Datenmenschen, die in einem Großraumbüro sitzen. Ziemlich auch nicht schön.
Nee, aber eher langweilig.
Ne? Die würde ich echt nicht dazu zählen. Die würde ich nicht dazu zählen. Wenn ich jetzt zum Beispiel in meiner Tätigkeit regelmäßig in diese Agenturen fahre, ja, sind das Medienmitarbeiter? Weil zur Kommunikationsindustrie gehören sie ja auf jeden Fall dazu. Ja. Aber die meine ich jetzt gar nicht mit Medienmacher. Machen die Medien? Ja, die machen Medien, weil die beeinflussen Medien so stark.
Sie finanzieren die Medien mit ihrer Arbeit, klar. Ja,
die finanzieren die nicht. Die Firmen finanzieren die.
Die Media, die Agenturen glauben, dass sie. Kleiner Sidestep.
Also ja. Da müssen wir jetzt mal ganz, ganz nüchtern sagen, dass die Medien die Agenturen finanzieren und nicht die Firmen.
Ich danke dir für
die. Von wem hast du mehr Geld gekriegt? Von Firmen oder von Medien früher in deiner Agenturtätigkeit?
Ich habe mich nur von den Firmen bezahlen lassen. Ich habe kein Geld von Medien genommen. Das ist aber, damit würde ich heute nicht überleben.
Nee.
Also das ist eine Kehrseite dieser Scheißbranche, dass die Agenturen von den Medien bezahlt werden. Da ist was schiefgegangen. Aber jetzt nochmal zurück zu unserem jungen Talent. Dem sagen wir jetzt, es gibt immer weniger junge Talente und es gibt auch immer weniger interessante Jobs. Der will ja trotzdem irgendwas sich verwirklichen.
Ja, Job musst du auch selber definieren. Also wenn du einen nimmst, der angeboten wird, dann versuch möglichst schnell das zu überwinden. Das mag ein guter Einstieg sein, aber eigentlich musst du dich im Medienbetrieb, glaube ich, permanent selbst erfinden. Ich glaube auch, dass der Angestellte als Institution wegfällt in Zukunft.
Sondern?
Weil das ist so, ja, das ist, da muss ja erstmal die Firma muss ja erstmal Arbeit haben.
Ja.
Die sie dir dann auferlegt.
Aufoktroyiert.
Ja. Und das geht in dieser klassischen Zuhälterei-Betriebsform. Also ich kaufe Arbeitskraft ein und verkaufe sie viel mehr. Also Beratungsfirmen, McKinsey, Rechtsanwälte, die arbeiten alle so. Mhm. Ja. Aber in Kreativschmieden kann das eigentlich nicht passieren. Da musst du mehr darstellen als nur das tun, was andere dir sagen. Das kann eigentlich nicht sein. Und ich glaube, dass die guten Angestellten der Zukunft Selbstständige sein werden.
Okay.
Die, ja. Also so Projektmanager,
ja,
die immer wieder dazu gekauft werden, wenn gerade Spitzen da sind oder wenn man ein größeres Projekt hat, das sie dann leiten. Also so ein was heute noch scheinselbstständig heißt, ist das Ding der Zukunft. Und da müssen die Leute dann natürlich wesentlich besser sein als die normalen Angestellten, die dafür bezahlt werden, dass sie das Büro finden.
Sie müssen ihre eigene Arbeit gestalten. Ich habe ein schönes Beispiel. Wie das auch in dieser seltsamen Angestelltenwelt funktionieren kann. Wir suchten mal einen TV-Optimierer. Ne? Das ist jemand, der die günstigsten Plätze im Fernsehen sucht. Und es bewarben sich Leute und da waren sehr viele Frauen und ein Mann, der stach schon deshalb hervor, weil er männlich war. Das machten fast nur Frauen. Und der interessierte mich. Und kam also zum Bewerbungsgespräch und erzählt, dass er eigentlich Sponsoring machen will. Und da habe ich gesagt, Sie haben sich aber gerade beworben für TV-Optimierung. Ja, aber er möchte gerne in einer Mediaagentur arbeiten und er möchte dort kein Sponsoring machen. Sag ich, nein. ein ulkiger Typ. Auf jeden Fall habe ich den sehr gemocht und sofort eingestellt und er hat ein halbes Jahr TV-Optimierung gemacht. Und dann kam es zum erneuten Gespräch und ich sagte, wie gefällt es Ihnen bei uns? Und er sagte, ich möchte gerne Sponsoring machen. Der blieb einfach an diesem Thema. Und ein Jahr später gründete er für uns eine Unit, Sponsoring bei TKM, die ziemlich erfolgreich war.
Siehst du?
Weil er hatte einen Traum. Ja. Und er hat mich ausgesucht, um diesen Traum zu verwirklichen. Und ich habe ihn machen lassen. Und das war klasse.
Ich hätte ihm geraten, geh mal zum Arzt, wenn du solche Träume hast. Aber es ist ein anderes Thema. Ja, aber das zeigt ja nur Beharrlichkeit. Ja, ja. Also eine Vision, eine Vorstellung davon, von sich selber. Das gehört neben Talent ganz sicherlich auch dazu. Also wir sagen Talent in den Medienbereichen, eben Sendungsbewusstsein, Beharrlichkeit und ein Bild von sich selber.
Ein Traum.
Wie es denn ne?
Ein eigener Traum. Ja.
Genau.
Ja.
Ich bin immer gut damit gefahren und habe das eigentlich zu meinem Handwerkszeug dazugelegt. Immer denk mal die beste aller Welten. Mhm. Und dann schichte ab. Ganz, ganz viele Menschen, das können Sie ja zu Hause sofort auch machen, ganz, ganz viele Menschen haben nämlich ein richtiges Problem, die beste aller Welten zu denken. Das haben sie nämlich noch nie gemacht. Das ist gar nicht so simpel, wie es sich anhört. Weil viele sagen, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, wir haben uns mal in so einer Jungsrunde abends zugeworfen, was ist dein Lieblingskontostand? Und da war einer dabei, der hat 500 Millionen gesagt. Und ich habe 50.000 gesagt. Und ich war der Geringste.
Das hast du noch
nicht erzählt. Und sie haben alle irgendwelche Fantastillionen gesagt. Ja. Und dann habe ich aber gefragt, okay, jetzt vorausgesetzt, Geld ist das glücksmachende Momentum und das freiheitsgebende. Letzteres ist es, Glück macht's ganz sicher nicht. Was hast denn dann? Also was machst du dann mit 500 Millionen? Ja, nee, ist doch geil, das zu haben. Sag ich, nee. Ganz konkret, die beste aller Welten ist ja nicht 500 Millionen Euro, sondern was machst du dann? Kaufst du dir ein Segelboot, kaufst du dir eine Insel, kaufst du dir ein Dorf, kaufst du dir Tausende von Frauen, irgendwas muss doch da passieren. Ja. Da war nichts an Antwort, gar nichts. Ja, alles, was man dafür kaufen kann, sag ich, ja, ist ja super. Was soll denn das? Ja, und ich habe mich dann selber gefragt, warum sagst du denn 50.000? Und ich dachte mir, weil das genau die Summe, wo du nie Sorgen hast. Mhm. Du kannst immer sofort alles bezahlen, aber du kannst dir auch keine Gedanken machen, irgendeinen Scheiß zu bauen.
Also man sollte, man sollte auf jeden Fall so viel Geld verdienen, dass man keine Sorgen hat. Das ist, ne, Geld macht ja nicht glücklich, aber macht sorgenfrei. Und dann
kein Geld zu haben, macht große Sorgen.
Und dann an seinem Traum arbeiten.
Ich hatte auch kein Geld. Ich war arm. Überschuldet. Aber man kann auch daraus. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Wir sind immer noch bei den jungen Leuten. Ja, ja, würdest du aufs Geld achten am Start deiner Karriere? Kann man eigentlich gar nicht.
Nee, das Geld ist unwichtig. Die Chancen, die Arbeitsplätze und Arbeitgeber bieten, sind viel, viel wichtiger. Man kommt ja mit deutlich weniger Geld aus, als man glaubt. Das ist Geld. Geld ist, das ist nicht das Thema. Geld ist nie das Thema. Also wer schielt nach Geld?
Das weiß man aber komischerweise erst, wenn man es hatte.
Ja, deshalb verkünden wir das ja hier. Damit diejenigen, die es noch nicht haben, also die jungen Leute, die, wo sollen die Geld her haben, wissen, wovon sie träumen sollen.
Es ist super, wenn man arm ist, wenn man jung ist. Total super.
Und das kennen alle. Das ist ja das Schöne dran.
Jeder kennt dieses Gefühl. Deswegen, ja, deswegen fühlt sich Jugend auch so toll an, wenn man so arm ist.
Ja, es ist gut. Es macht bindungslos, ne? Klar. Frei.
Wir haben wieder mal nichts besprochen und die Sendezeit ist um.
Ach, ich glaube, das war ganz witzig heute.
Echt? Ja. Also ich höre ja immer, weil der Duda schickt mir dann immer. Und ich höre dann immer, weil ich ja viel im Zug sitze. Ja, Duda ist jetzt der Neue, aber das darf ich ja nicht sagen im Podcast. Er winkt ab. Ich darf es nicht sagen. Okay. Gibt also ein großes Geheimnis. Wenn Sie es wissen wollen, schreiben Sie mir unter podcast@tele5.de. Ich habe ein neues Spiel, das machen wir jetzt immer zum Ende einer Sendung. Und zwar habe ich in der Bild am Sonntag ausgerissen bekommen, damit jetzt keine Missverständnisse entstehen, ich lese nicht die Bild am Sonntag. Ich verweigere alles aus dem Springer Verlag. Ich habe eine tolle Seite gefunden über Werbung aus der Vergangenheit. Mhm. Und da gibt's 60 Claims von bekannten Werbemarken.
Ja.
Und ich würde immer sagen, in einer Sendung, weil wir ja mindestens noch 60 Podcasts machen, mhm, ja, wäre dann, Gott, wie viele Jahre, das sind 4 Jahre, glaube ich. Mhm, ja. Ja. Also, toi, 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 wir drücken uns die Daumen. Ich bin dann bis zu meinem 60. machen wir hier weiter. Ich sage den, du sagst jetzt aber da nichts, weil du wirst reflexartig antworten, wenn ich den Claim sage. Mhm. Und sie schreiben den mir. Mhm. Und sie gewinnen dann was ganz Tolles aus dem Fundus, aus dem Weinkeller von Thomas Koch. Ja, du verschickst persönlich eine Flasche Wein.
Ja, mach ich.
Ja,
natürlich.
Gut. Ich will so bleiben, wie ich bin. podcast@tele5.de.
Sehr schön.
Eine schöne Woche und ein schönes Wochenende.
Auf Tschüss. Wiederhören. Tschüss.
Das waren Zwei Herren mit Hund. Kai Blasberg und Thomas Koch.